Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn den einzigen Mann in dieser Runde begrüßen wollen. Wird nicht einfach heute für Sie, Herr Weber. Und natürlich begrüßen wir Sie nicht gleich zu Beginn, um Ihnen Mut und Zuversicht zu spenden. Das brauchen Sie nicht. Sondern, weil es wichtig ist, am Anfang diese Forderung in den Raum zu stellen, mit der Sie gerade Schlagzeilen machen. Ich verspreche, hat er neulich geschrieben, ich verspreche das Aus vom Verbrenner. Aus. Und weiter, der Ausstieg aus dem Verbrenner war ein schwerer Fehler. Das verlangt jetzt alles nicht irgendwer, sondern der mächtigste Mann im EU-Parlament. Und die Frage ist, warum genau fällt ihm das alles erst jetzt auf, nach mehr als 15, 16 Jahren im EU-Parlament? Fragen an Manfred Weber. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, dieses Versprechen, und jetzt wird es interessant, dieses Versprechen sagt Isabel Schäfers, kann Manfred Weber in Wahrheit gar nicht geben. Seit mehreren Jahren beobachtet sie für uns, für das ZDF EU-Politik in Brüssel aus nächster Nähe. Und sie fragt sich, wie Herr Weber das genau erklären will, weil er ja genau dieses Verbrenner aus mit beschlossen hat. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, das andere Thema, das im Raum steht, wenn man über die EU spricht, ist Israel und das, was in Gaza passiert. Eine der renommiertesten Expertinnen für den Nahen Osten, Bente Scheller, ist heute bei uns zu Gast, die sich auch mit Blick auf diese Aufnahmen, die erst wenige Tage alt sind, offenbar fragt, was genau eigentlich das Ziel sein soll bei diesem Vorgehen, das mittlerweile dazu geführt hat, dass 80% der Gebäude in Gaza zerstört oder beschädigt sind. Apokalyptisch nennt sie die Zustände und sagt mit Blick auf Israel, ich glaube, dass vielen in der Politik und insbesondere hier in Deutschland gar nicht so richtig klar ist, wie sehr sich Israel in den vergangenen Jahren verändert hat. Das ist ein anderes Land geworden, sagt sie. Herzlich willkommen. Ja, und wir wollen Mariam Lau, die insbesondere die CDU und den CDU-Kanzler für die Kollegen der Zeit immer wieder sehr genau beobachtet und brillant beschreibt, fragen, ob sie Bente Scheller recht gibt, wenn die sagt, ich empfehle die Sätze und die Aussagen israelischer Hardliner in der Regierung sehr genau zu registrieren und sie endlich auch ernst zu nehmen, denn die meinen, was sie sagen. Die andere Frage, und mit der hat sie sich neulich in einem, wie ich finde, sehr, sehr lesenswerten Stück länger beschäftigt, ist, wie sehr spaltet diese Israel-Politik mittlerweile eigentlich die Union? Mariam Lau jedenfalls sagt, Merz hat mittlerweile nicht nur fast die komplette CSU, der auch Manfred Weber angehört, gegen sich, sondern auch weite Teile seiner eigenen Leute. Und wir wollen sie fragen, was sie meint, wenn sie sagt, ich fand die Tränen des Kanzlers neulich in dem Moment nicht passend. Warum? Wir werden Sie fragen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich mich wirklich sehr freue. Herr Weber, erste Frage vielleicht an Sie. Wo und mit wem haben Sie gestern die Rede von Trump vor den UN gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte gestern einen vollen Terminkalender in Brüssel. Und
haben Sie sie nachgelesen, auswendig gearbeitet?
Nee, ich versuche mich ein Stück weit von der täglichen Trump-Nachricht und Fragestellung, die man von Journalisten bekommt, ein Stück weit zu immunisieren. Ich glaube, was wir brauchen in Europa, ist viel mehr Selbstbewusstsein, unseren eigenen Weg zu gehen.
Ja, aber gut, Sie können ja nicht Trump ignorieren.
Machen wir auch nicht. Ich war letzte Woche in Washington, habe dort auch Gespräche geführt.
Ja, aber ist der ist jetzt nicht irgendeine Rede. Ist jetzt nicht irgendwo auf dem Weg zum Hubschrauber mal kurz irgendwie irgendwas in die Kamera erzählt, sondern ist die Rede vor den UN. Und Sie haben sie nicht gesehen und auch nicht. Nee. Sie wissen Sie, was er gesagt hat?
Im Großen und Ganzen, die Grundbotschaften sind klar.
Ja. Man ging ja viel um Sie, um die EU sozusagen. Genau, ja. Angekommen bei Ihnen oder?
Was, selbst wenn er sagt, wissen wir nicht, ob es in einer Woche noch gleicher Bestand hat. Im Moment haben wir eine Stimmung mit den Amerikanern, das, wie gesagt, waren auch meine Eindrücke in Washington, dass die jetzige Administration sagt, okay, lasst es uns gemeinsam versuchen. Wir haben das Abkommen jetzt bei den Zöllen. Wir wissen, wie wir wirtschaftlich zusammenarbeiten mit Schottland, das Abkommen. Wir haben die Entscheidungen der Amerikaner, wo sie sich klar zur NATO bekennen, jetzt die Aussagen. Insofern würde ich jetzt eher hoffnungsvoll in den Herbst reingehen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was morgen passiert. Und die Lektion eigentlich aus dem Sommer heraus mit den Amerikanern ist, wir Europäer müssen verstehen, dass wir reinstehen. Wir werden uns um uns selbst kümmern müssen. Und das ist meine Aufgabe als Europapolitiker, das jetzt anzugehen.
Und der interessanteste Punkt in der Rede, der Sie dann ganz genau und spezifisch betroffen hat, wie fanden Sie den?
Hat er über mich gesprochen? Das weiß ich gar nicht.
Nicht über Sie persönlich, aber über die EU. Sie sind doch zuständig für die EU.
Genau.
Wissen Sie, was ich meine?
Nee, ich weiß nicht, was Sie meinen. Inwiefern?
Als er über die Sanktionen gesprochen hat?
Ja, das ist bei den Sanktionen, da rennt er bei uns offene Türen ein. Das wollen wir schon lange. Und wunderbar, die einzigen, die bei den Sanktionen derzeit nicht dabei sind, sind die besten Orban-Freunde. Das ist die besten Trump-Freunde. Das ist ja. Viktor Orban, das ist Fico in der Slowakei.
In der Slowakei.
Die nimmt er jetzt ins Feuer, Trump. Insofern tut er uns da einen Gefallen.
Die sind ja nicht nur die. Lass uns das gleich mal ein bisschen aufdröseln. Ja. Wir hören uns das einmal an, weil Sie es nicht gesehen haben. Bei uns kann man ja das glücklicherweise alles noch mal nachholen. Einmalige Gelegenheit, hat sich die Anreise aus Brüssel schon gelohnt. Bitte schön.
Falls Russland nicht bereit ist für eine Einigung, um den Krieg zu beenden, sind die USA bereit, mächtige Zölle zu verhängen, die das Blutvergießen sehr schnell beenden würden. Aber damit die Zölle wirksam sind, müssen alle anwesenden europäischen Nationen sich uns anschließen und die gleichen Maßnahmen ergreifen. Europa muss einen Schritt nach vorne machen. So geht es nicht weiter. Sie kaufen Öl und Gas von Russland, obwohl sie gegen Russland kämpfen. Das ist peinlich für sie, und es war peinlich, als ich es erfahren habe. Sie müssen sofort alle Energieeinkäufe von Russland einstellen.
Isabel, wie peinlich ist das, dass da vorne ein amerikanischer Präsident steht und das so sagt?
Also es ist ja nicht das erste Mal, dass Trump das gefordert hat, dass Europa da jetzt aussteigt aus den Öl- und Gasimporten. Und es hat sich ja so ein bisschen umgekehrt, weil es war ja lange Zeit so, dass Europa eigentlich wollte, dass die USA mehr tun gegen Russland. Und es war immer das Kalkül, unsere Sanktionen können eigentlich nur die volle Wirkung entfalten, wenn die USA mitziehen, wenn die USA auch Sanktionen wollen und auch dann umsetzen.
Richtig.
Und jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen umgekehrt. Trump hat das vielleicht auch ganz bewusst umgekehrt und hier den Druck jetzt auf Europa zurückgegeben, weil wir haben jetzt zwar das 19. Sanktionspaket, was in der Mache ist, aber viele Sachen wurden ja lange nicht angegangen und dazu gehören eben unter anderem diese fossilen Brennstoffe, die weiterhin importiert werden, LNG-Gas, was weiterhin nach Europa kommt. Das soll 2027 jetzt womöglich mit dem neuen Sanktionspaket ein Jahr vorher ausgestiegen werden. Aber auch Öl und Gas kommt noch weiter, vor allem eben nach Ungarn und in die Slowakei. Und da hat Europa kaum eine Handhabe, weil Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden. Bei Energiefragen ist es ein bisschen einfacher, aber im Großen und Ganzen kann Ungarn das einfach blockieren. Und das haben wir ja auch in anderen Punkten gesehen in der Vergangenheit, dass Ungarn immer wieder Sanktionspakete rausgezögert hat und man da eigentlich kaum eine Handhabe hat. Und hinzu kommt ja noch, dass Trump das ja nicht nur für die EU gefordert hat, sondern für die gesamte NATO. Und da ist nochmal die Türkei ein ganz anderes Problem, weil die Türkei noch wesentlich mehr importiert. Und da hat Europa natürlich gar keine Handhabe, irgendeinen Druck auf die Türkei auszuüben.
Ja, trotzdem noch mal, was ist das für ein Umfang? Über welchen Umfang reden wir da? Wie viel importieren wir nach wie vor an Öl und Gas aus Russland als Europa?
Ja, von den Mengen, die wir früher hatten, sind wir jetzt um ca. 80% runter. Also wir haben jetzt noch einen Anteil und der geht hauptsächlich in die Länder, die benannt worden sind. Es gibt übrigens auch keine Ausrede für die beiden Länder, weil es mittlerweile ja auch die Leitungen gibt, beispielsweise aus Griechenland über die Route, beispielsweise Ungarn, Slowakei zu beliefern. Also die Möglichkeiten gäbe es. Und wie gesagt, von unserer Seite aus lieber heute als morgen. Das ist unsere Position auf europäischer Ebene. Und es zeigt sich halt auch, dass die Mechanismen, die wir in Europa heute haben, wirklich kräftig durchgestalten zu können, nicht ausreichen, weil uns die Einstimmigkeit immer wieder blockiert.
Ist es zutreffend, dass wir allein im vergangenen Jahr für 40 Milliarden Öl und Gas aus Russland importiert haben?
Ich habe die Zahlen im Kopf, aber die Größenordnung ist sicher bedrückend im Sinne von, wir finanzieren damit indirekt, oder Ungarn, Slowakei, man muss korrekt sein, finanziert damit indirekt die Kriegsmaschine Putins mit.
Und allein in den ersten 8 Monaten dieses Jahres mehr als 11 Milliarden.
Also das sind die bedrückenden Zahlen dabei.
Wie finanzieren seine Kriegsmaschinerie?
Ja, genau. Und deshalb müssen wir überlegen, ob Europa, das ist, Herr Lanz, die Lektion des gesamten Sommers. Wir haben ja mit den Zollverhandlungen, mit all den Themen, mit Alaska, denkt man an die Bilder, wo er Putin empfangen hat, haben wir erlebt, wie schwach die Europäische Union ist, weil die Strukturen, die wir haben, nicht dazu führen, dass wir handlungsfähig sind als Europäische Union. Ich bin stolz auf die 80% Reduktion, wir haben da schon viel geleistet. Und Entschuldigung, wir haben da auch viel davon bezahlt, das muss man den Bürgern rückmelden und auch Danke sagen, weil wir hatten hohe Inflation in dieser Phase, als wir die Energie-Cuts durchgeführt haben. Das haben auch wir als Bürgerinnen und Bürger auch irgendwo indirekt bezahlt. Aber wir haben unsere Last getragen und jetzt müssen auch die anderen nachziehen, das hinzukriegen. Mir ist auch noch wichtig, darauf zu verweisen, dass die 18 Pakete ja in Russland schon heute eine deutliche Einbruch bei der Wirtschaft und auch Inflation gebracht haben. Die Wirkung ist da.
Das ist,
das und stimmt, das könnte noch mehr werden, wenn wir wirklich global miteinander handeln.
Mariam Lau, wie peinlich ist das für uns? Wir treten ja auch gerne so als Moralapostel auf und so weiter und zeigen dann sehr gerne auf jemanden wie Trump und sagen, naja, aber der ist so ein notorischer Ansager und im Grunde folgt da nie irgendwas daraus. Ja. Tun wir das auch, um abzulenken von unserem eigenen Versagen? Ich meine, wenn man sich das mal anhört, 900 Millionen, ne? 400 Millionen hat allein Ungarn und die Slowakei in diesem Jahr aus Russland importiert. 400 Millionen. 50% davon gehen direkt als Steuern in den russischen Staatshaushalt. Also enorm viel Geld.
Klar, das ist absolut peinlich. Da hatte er einen Punkt, genauso wie er einen Punkt hat bei der Forderung, wir müssen mehr für unsere Verteidigung ausgeben. Das ist alles richtig. Aber dann wiederum habe ich ihn in Verdacht, selber eben doch sehr zögerlich zu sein, was harte Sanktionen gegen Russland angeht. Er hat jetzt ein paar Signale gegeben, die interessant sind. Zum Beispiel, dass er sagt, es ist völlig okay, Flugzeuge, Kampfjets abzuschießen, die in euren Luftraum eindringen. Noch interessanter fast als die Rede fand ich den Post, den er abgesetzt hat, in dem dann plötzlich steht, die Ukraine hat die Chance und die Möglichkeit, alle besetzten Gebiete zurückzuerobern. Und ich drücke dem ukrainischen Volk die Daumen und so weiter. Es war plötzlich eine Adresse der Solidarität, von der ich jetzt mal nicht weiß, ob die in zwei Wochen noch genauso klingt. Aber das waren jedenfalls interessante Töne. Und eine Zeit lang war es ja immer so, dass er gesagt hat,
nennt Putin das einen Papiertiger. Papiertiger,
ganz genau. Und er hat eine Zeit lang ja immer gesagt, das ist Joe Bidens Krieg und das ist Zelenskys Krieg. Und jetzt merkt er, dass er aber den Mund ja sehr voll genommen hat und gesagt hat, ich beende das, wie die sieben anderen Kriege, die er angeblich beendet haben will. Und merkt, er kann das nicht mehr so einfach von sich abschütteln oder so. Aber was da ernsthaft draus folgt, mal schauen.
Aber ich genau diese Art von Posts sind ja auch der Grund, warum Europa sich da jetzt auch nicht weit aus dem Fenster lehnt und gegenhält gegen etwas, was Trump da sagt. Auch wenn Trump sich jetzt kritisch äußert gegen die Migrationspolitik in Europa oder andere Angriffe tut, dann äußert sich die EU ja nicht besonders kritisch gegen Trump, einfach weil man natürlich versucht, das Ganze etwas runterkochen zu lassen, um eben genau diese Unterstützung für die Ukraine, um die Unterstützung der NATO, um den Zolldeal, den man da jetzt mehr oder weniger zusammengeschustert hat, aufrechtzuerhalten, um das nicht zu gefährden. Und das zeigt ja eben auch, wie vorsichtig die EU da auch sein muss, konkrete Kritik da jetzt zurückzuweisen und auf jeden einzelnen Satz, den er da sagt, dann auch aufzuspringen.
Aber ist das nicht ein bisschen schrecklich, dass wir da so mau sind? Also das Bezeichnende an der Rede war doch, dass sie stellvertretend ist für diese Wolfszeit, in der wir leben. Also er sagt im Grunde genommen, internationale Organisationen wie die UN, das sind nur Versager, Europa hat er auch sozusagen im Blick. Und niemand steht auf und hält hart dagegen. Das finde ich irgendwie, wie sollen wir denn zu Kraft kommen?
Wer müsste aufstehen? Deswegen, wer müsste denn was sagen? Wer könnte das
schwach
sagen?
Herr Weber heute hier. Wir sind deswegen wahrscheinlich schwach, weil wir nackt in einer Welt von Stürmen sind. Weil wir uns nicht auf die heutige Welt vorbereitet haben. Wir waren beim Trade Deal, also bei dem Zollabkommen in Schottland, deswegen schwach in der Position, weil die Hälfte Europas, die Balten, die Polen, die Rumänen einfach echt Angst haben vor diesem Putin. Und der Einzige, der sie schützen kann, ist die amerikanische Militärmacht derzeit. Wir sind als Europäer nicht in der Lage, die Drohnen abzuwehren, die da kommen. Das ist die Realität, in der wir sind. Das ist großes Versagen über die letzten Jahre hinweg. Ich ziehe mir den Schuh nicht an, weil ich da viel gefordert habe. Ich durfte bei Ihnen in der Sendung schon oft darüber reden, was wir eigentlich machen müssten.
Aber wir haben da als die Europäer, leise Treterei?
Sind wir schwach. Und deswegen stopp die Diskussion, wie ist der Trump gerade drauf, welche Stimmung hat er gerade, welchen Tweet setzt man ab. Wir sind uns alle einig, dass das irrelevant ist im Sinne von, was sagt er denn morgen? Was wir tun müssen, ist jetzt endlich voranzukommen. Und da bleibe ich dabei. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt bei der militärischen Frage, europäisch zu denken.
Den Punkt, den Mariam Lau macht, ist doch ein guter. Also alles akzeptiert und auch alles gekauft, verstehe das. Aber wenn sie sagt, was soll diese leise Treterei? Warum steht nicht mal einer auf und sagt, Freunde, so läuft das hier nicht?
Weil wir am Ende der Tage nicht wissen, ob dann morgen Donald Trump rausgeht und sagt, der Zolldeal ist Geschichte. und dann würden wir wieder 39% für die deutschen Autos in Amerika verlangen. Und das ist extrem risikobehaftet, diese Wechselhaftigkeit dieses Präsidenten. Wir wünschen uns alle eine andere Welt, in der wir leben. Wir wünschen uns da alle viel mehr Selbstbewusstsein. Aber die Realität Herr Weber, ist eine andere.
Aber wir sind ein militärischer Zwerg, haben Sie gerade beschrieben. Ja. Aber wir sind ein wirtschaftlicher Riese. Die brauchen uns genauso wie wir die auch.
Wir
und wenn man sich die großen, nur ganz der Gedanke einmal zu Ende, die Digitalplattformen mal anschaut. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass 450 Millionen EU-Bürger Mark Zuckerberg und anderen freiwillig ihre Daten liefern. Wir sind nicht nur deren Kunden, wir sind faktisch deren Produkt. Wir sind das Produkt. Ohne uns gibt's das alles nicht. Schlicht und ergreifend. Können die keine Algorithmen bauen, können die ihr Geschäftsmodell nicht weiterentwickeln, können die nicht weiter ihren Hass unter die Leute bringen und können sozusagen mit dem Verkauf von Wut und Hass lässt sich im Moment so viel Geld verdienen, noch wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Noch nie. Warum sind wir da so leise?
Ja. Weil wir haben zum ersten Mal einen Präsidenten, das wurde uns in diesem Sommer vorgeführt, der die wirtschaftliche Macht Europas damit schwächt, indem er die militärische Karte zieht. Indem er sagt, ich lasse euch alleine. Und wenn Sie mit Polen heute sprechen, wenn Sie mit den Balten sprechen, mit Finnland sprechen, ein Land, das jetzt kurz der NATO beigetreten ist, 1300 Kilometer Grenze zu Russland, dann steckt denen einfach die pure Angst, was passiert in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, angesichts von Putins Eskalation, die wir ja jeden Tag jetzt erleben, was passiert dann? Und in der Situation setzen alle Priorität Militär. Und Trump ganz eindeutig hat diese Methode angewandt, um Europa zu spalten, auch die Position von Ursula von der Leyen zu schwächen in den Gesprächen. Ich hätte mir auch gewünscht, ich glaube, wir haben das jetzt schon diskutiert, dass wir reingehen und sagen, wenn ihr Zölle gegen uns auferlegt, dann überlegen wir uns eine Digitalsteuer zu machen, so, gegenüber Facebook und wie sie alle heißen, Amazon entsprechend
abzumachen. Warum macht das keiner?
Weil wir eine verquickte Diskussion mit der Militärfrage haben und das Prioritäre für Europa.
Das heißt, alles aus Angst, dass er uns militärisch allein lässt, treten wir so leise, wie es Frau formuliert.
Ich würde mal sagen, es gibt ja auch niemand, der sich das Abkommen, das wir jetzt in Schottland gemacht haben, mal im Detail anschaut. Das heißt ja nur schlechtes Abkommen. Wir müssen jetzt Zölle akzeptieren und schlucken. Ich sage Ihnen, wir haben bei diesem Abkommen jetzt, oder ich formuliere es anders, schauen Sie mal in die Schweiz. Die Schweiz ist ein unabhängiges Land. Die Schweiz hat heute noch 39%
Einfuhrzölle. Sind wir hoffentlich auch, ne?
39%.
Ein unabhängiges Land.
Ja, wir sind bei Zöllen eine unabhängige Europäische Union. Deutschland hat da keine Kompetenzen mehr. Das wird in Brüssel, entschieden. Ja. Und die Schweiz hat bis heute 39% Zölle gegenüber Amerika. Die Schweizer Staatspräsidentin hatte Schwierigkeiten, überhaupt einen Telefontermin beim Trump zu bekommen im Sommer. Und die Neue Zürcher Zeitung hat Überschriften gemacht, die Schweizer müssen jetzt das Chlorhühnchen, Sie erinnern sich, das Chlorhühnchen akzeptieren, damit sie mit Amerika wieder einen Deal hinkriegen. All diese Punkte gibt es für die EU, für uns Deutsche, für Franzosen nicht, weil wir selbstbewusst aufgetreten sind. Es gibt also angesichts des schlechten grundsätzlichen Ansatzes, den Trump vertritt, weil er eben Zölle einführen will, was keiner von uns für richtig findet, aber angesichts dieser Realität ist dieses Abkommen für uns ein Abkommen der Stabilität. Deswegen unterstütze ich das auch. Dass wir das
jetzt abschließen. Wie lange soll das dauern, diese Angst, diese Abhängigkeit, diese leise Treterei?
Solange, bis wir wieder selbstbewusst sagen können, wir können uns eigenständig verteidigen, Herr Lanz. Das ist die ganz
große
Frage.
Wie lange soll das dauern? Gibt es da einen Plan? Gibt es da einen Fahrplan?
Wir haben jetzt von der NATO die Zahlen. Wir wissen, welche Kapazitäten wir bräuchten, um Europa fit zu machen. Wir haben die Mittel jetzt bereitgestellt, auf europäischer Ebene auch beispielsweise die Ausnahme der Euro-Schuldenkriterien. Die Staaten können mehr Schulden machen für die Frage Verteidigung. Mhm. Also der Rahmen ist gesetzt. Und jetzt muss es implementiert umgesetzt werden. Und ich bin heute dezidiert der Meinung, bitte nicht nur national denken. Wir müssen jetzt in die Entscheidungsstrukturen auf europäischer Ebene kommen. Der Raketenschutzschirm an der polnisch-belarussischen Grenze ist nicht nur eine Aufgabe Polens, sondern ist ein europäisches Investment, um dort die Raketen möglichst früh abzufangen, wie wir jetzt die letzten Tage erlebt haben. Aber, und das müssen wir gemeinsam finanzieren.
Also Sie sagen gemeinsam. Als es um Raketen für die Polen ging, hat die deutsche Ampel noch gesagt, machen wir nicht mit euch gemeinsam.
Die deutsche Ampel hat den Raketenschutzschirm mit Staaten besprochen in der EU, aber nicht mit Polen. Und da muss ich sagen, wie verrückt ist das? Weil das ist unser Hauptfaktor. Wenn Polen die Raketen abfängt, ist es die beste Sicherheitsgarantie für Deutschland, weil die aus dem Osten kommen, wenn sie kommen. Deshalb jetzt gemeinsame Strukturen anzugehen. Ich sage Ihnen, wenn wir heute einen Kohl und einen Mitterrand hätten, die damals den Euro gemacht hätten, dann würden die den Weg zur europäischen Armee gehen. Und diese Art von Führung, diese Art von Vorausgehen, die fehlt zurzeit.
Das ist ja eigentlich Friedrich Merz' Job.
Das ist heute Friedrich Merz' Job und auch Emmanuel Macrons Job. Und es kommt leider dazu, das muss man sagen, dass all diese Spitzenpolitiker, die wir haben, auch national so gefangen sind, auch so unter Druck sind, in Deutschland die Reformagenda jetzt für den Herbst umzusetzen, mit großen Schwierigkeiten. Emmanuel Macron im innenpolitisch ziemlich beschädigt. So glaube ich, kann man es soft formulieren. Und deshalb haben wir leider Gottes auch keine Führungsgeneration jetzt im Amt, die offensichtlich in der Lage ist, die großen Schritte zu gehen. Was wir aber tun müssen, ist nicht darüber zu klagen, sondern wir müssen jetzt in der öffentlichen Debatte überzeugen. Wir brauchen Zukunftsprojekte,
also will das
große
jetzt,
Projekte, für die wir stehen.
Ich schaue gerade zu Bente Scheller die ganze Zeit. Ich will das jetzt auch nicht vorziehen. Wir gehen darauf gleich nochmal detaillierter ein. Aber ich meine, auch unsere Position zu Gaza beispielsweise, Israel, meandert ja auch. Also auch da gibt es keine Klarheit in der Position. Wie nehmen Sie das wahr?
In der Tat. Und da sehe ich auch, welche Probleme dagegen sprechen. Aber gleichzeitig denke ich, dass auch hier Europa sehr wenig ernst genommen wird, solange es eben nicht einheitlich auftritt. Und ich denke, dass hier wirklich eine heikle Zeit ist, in der gerade wichtig wäre, sein Gewicht einzubringen. Dementsprechend muss es sehr wohl überlegt sein, wenn Europa hier nicht zu einer einheitlichen Haltung kommt und vor allen Dingen auch zu einer vermittelbaren. Denn wir sehen ja auch Stimmungen in der Bevölkerung, auch in Deutschland, wenn wir uns die Umfragen angucken, da wäre durchaus ein Trend auch für Deutschland, mitzugehen bei Sanktionen, mitzugehen bei eben Erleichterungen, die zurückgenommen werden im Rahmen einer skalierbaren Nichtanwendung des Assoziationsabkommens. Dementsprechend denke ich, da wäre Raum, das zu tun. Und es wäre gerade ganz wichtig, sich dort einheitlich einzubringen.
Ich schaue gerade noch mal zu Isabel Schäfers und Mariam Lau. Wie gefährlich ist das, wenn man sich, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, auch was er, irgendjemand sagt es gerade, beim Isabel war es, glaube ich, über Migration beispielsweise gesagt hat. Da gehen sozusagen narrative Erzählungen in die Welt und irgendwie kommt dann, wie Mariam Lau sagt, keine Reaktion darauf. Wir schauen mal kurz hin.
Europe is in serious trouble.
Europa ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Länder werden von illegalen Fremden überrannt, wie nie zuvor. Illegale Einwanderer strömen nach Europa. Niemand unternimmt etwas, um sie wieder loszuwerden oder das zu ändern. Das ist nicht tragbar. Weil sie politisch korrekt sein wollen, unternehmen sie rein gar nichts dagegen.
So, keiner aufgestanden.
Ja, was hat Herr Trump mit der europäischen Migrationspolitik zu tun? Das muss man sich ja vielleicht auch erstmal fragen. Es ist ein großer Vorwurf, der da kommt. Man versteht nicht so richtig, was sein Ziel dahinter ist. Mhm. Und ich meine, Europa ringt ja um eine gemeinsame Migrationspolitik sowieso. Aber das ist ja erstmal sehr national und dann vor allem europäisch.
Nee, genau, aber deswegen ist die Frage ja umso interessanter, warum tut das?
Warum tut er das?
Was ist denn der Plan dahinter? Also tut es auf jeden Fall nicht zufällig. Was ist die Idee?
Also wenn Trump Reden hält, dann macht er die immer zu mindestens 70-80% für die heimische Blase, für seine Wähler. Und da will er deutlich machen, ich habe euch versprochen, die mexikanische Grenze zu schließen. Und man muss anerkennen, ob man die Maßnahmen teilt oder nicht, man muss anerkennen, in Amerika sagen seine Wähler, der macht, was er tut, der schließt die Grenze und sorgt dafür, dass illegale Migration beendet wird. Und ich würde ihm antworten, aber wie gesagt, sind wir wieder in dem Spiel, soll man auf alles eingehen, was er sagt, aber ich würde ihm antworten, in den letzten 3 Jahren haben wir die Ankunftszahlen in Europa um 80% reduziert. Wir haben an der Mittelmeerküste das Gleiche gemacht, was er in Mexiko gemacht hat, nämlich die illegale Migration massiv reduziert auf diesem Kontinent. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, weil wir nach wie vor viele Menschen haben, die illegal hier sind, die eigentlich abgeschoben werden müssen und nicht das Land verlassen, die Länder verlassen. Aber wir haben auch da viel erreicht. Mhm. Und bei einem Punkt muss man auch klar dann gegenhalten, nämlich bei der Grundsatzfrage, akzeptieren wir dann überhaupt noch Menschen, die zu uns kommen? Und wenn Syrer aus dem Bürgerkrieg kommen, wenn Menschen aus der Ukraine aus dem Bürgerkrieg kommen, dann bin ich der Meinung, muss dieser Kontinent weiter in der Lage sein zu helfen. Und da müssen wir die Balance auch halten. Illegalität bekämpfen, aber weiter zu den Werten stehen.
Ich Frau Lau, nochmal, der Plan dahinter. Was ist die Idee dahinter?
Bei der Trauerfeier für Charlie Kirk jetzt, finde ich, hat man nochmal sehr genau gesehen, dass Trump selber ist kein Ideologe, würde ich mal sagen, aber die, die hinter ihm kommen, und die werden ja jetzt immer stärker und bereiten sich schon vor auf die Zeit nach Trump, die sind eben wirkliche Ideologen und die haben ein Projekt, das jetzt immer öfter mit Kreuzzug und Bürgerkrieg und so weiter bezeichnet wird, also auch christlich begründet. Und in diesem Weltbild ist Europa der Feind. Also wenn man sich mal Stephen Miller, den Einwanderungszar von Trump, anhört, da haben ja jetzt viele geschrieben, das hatte Resonanzen auf Goebbels Reden und so weiter. Da ging es um den Sturm, der jetzt entfacht wird und so weiter. Und Europa ist halt...
Wir sind alles, die sind nichts und so. Also genau, das war der Grund, warum es dann hieß,
nichts,
das hat so einen
seid
Sound.
Nichts.
Genau, ihr seid nichts, genau, wir sind alles.
Genau, ja. Und Charlie Kirk ist der neue Jesus und ein Märtyrer und so weiter. Und in diesem Sound Und in diesem Weltbild ist halt Europa der Feind. Das sind die Schwulen, das sind die, die von, sich von Migranten überrennen lassen. J.D. Vance hat ja im Januar uns eine Standpauke gehalten. Wofür steht ihr eigentlich? Und da auch wieder sich bewusst auf das Christentum bezogen. Und das ist natürlich gerade in Deutschland für keine Partei so wahnsinnig schwierig wie für die Union, wo eben der Verbündete jetzt im Namen des Christentums Krieg, also einen geistigen Krieg jedenfalls schon mal gegen uns anzettelt.
Das hat was vom Kreuzzug irgendwann, buchstäblich, Religionskriege. Ist das der Grund, Frau Scheller, denke ich gerade, warum Sie sagen, da gibt es eine falsche Vorstellung von dem, was Israel heute ist. Ich bin viel in Kontakt mit Israelis, auch die sagen, oder die manchmal so formulieren und sagen, wir haben Angst, dass wir auf dem direkten Weg auch dort in einer Art Gottesstaat sind.
Ich glaube, dass es viele Gründe gibt, warum Israel sich sehr stark unterscheidet von dem Israel, was wir vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten kennengelernt haben. Ganz klar, durch den 7. Oktober hat es sich massiv verändert. Die Gesellschaft ist traumatisiert nach diesen Massakern, erschüttert in dem Grundvertrauen darauf, dass es eine Lösung für den Nahostkonflikt geben könnte. Aber auch davor haben wir Schritte gesehen, die ja im Prinzip so einem autoritären Playbook nicht unähnlich sind. Also wenn wir uns zurückerinnern,
die Proteste,
von Hunderttausenden von Menschen jeden Samstag, das ging da um die Justizreform, also die sogenannte Justizreform, bei der die Unabhängigkeit der Justiz in Israel ausgehöhlt werden sollte. Ein wirklich ganz wichtiger Wert für die Bevölkerung Israels. Also das ist eine massive Veränderung, die eben schon zuvor stattgefunden hat, die innenpolitischer Natur ist und wo eben die rechtsextremen Kräfte Israels konstant Zulauf hatten. Und jetzt sind sie in der Regierung. Das unterscheidet sich wirklich sehr stark von den Regierungen, mit denen wir zuvor zu tun hatten. Auch wenn Netanyahu ja nicht das erste Mal Premierminister ist.
Das heißt, Frau Lau, nochmal, das ist dann Kultur- oder auch Religionskampf dann irgendwann. Ich habe selber auch auf Reisen nach Amerika diesen religiösen Fundamentalismus wirklich gespürt. Von Menschen, mit denen man aber eigentlich gerne zusammensitzt und auch ein Steak essen würde und so weiter. Das sind ja keine unangenehmen Leute, überhaupt nicht. Ja. Aber es gibt dann sozusagen diesen Punkt, an dem es dann immer wieder darum geht, seitdem Gott aus der Gesellschaft verschwunden ist, das ist der Angriff auch auf Europa, auch ihr mit euren säkularen Gesellschaften und so weiter, seitdem ist nur noch Unheil und Elend über diese Gesellschaften gekommen. Und das Interessante ist, dass sie die Leute ja argumentativ auch überhaupt nicht mehr erreichen. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer ganzen Gruppe von Frauen, harte Trumpistinnen aus Pennsylvania, die das dann so erzählten und ich sagte, naja gut, aber ihr habt da jetzt jemanden als Anführer, der hat Sex mit Pornostars, der steht gerade in New York vor Gericht, wie findet ihr das? Und die Reaktion eines rationalen denkenden Menschen wäre ja zu sagen, na gut, da hast du einen Punkt, es ist schwierig, aber das kommt da nicht, sondern die Reaktion ist, wer hat noch nie einen Fehler gemacht? Hm. Was stellst du dich denn so an?
Ja, das heißt, Gott prüft uns.
So.
Gott hat nicht immer Heilige als Träger sein.
Genau. Das heißt, du kommst da auch dann nicht mehr weiter. Das ist der Punkt. Also man kann gerne diese Ansicht haben. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wie sprichst du, wie erreichst du solche Menschen noch, die dermaßen ideologisch dann irgendwann unterwegs sind?
Das Interessante bei der Beerdigungsfeier oder wie auch immer man das nennen will, war ja, dass man die beiden Modelle von Christentum da gesehen hat. Also das eine, Erica Kirk, die Witwe, die gesagt hat, ich vergebe dem Mörder. Ja. Und praktisch alle anderen, also Trump hat selber gesagt, ich hasse meine Feinde und alle anderen blasen zum Kreuzzug. Richtig. Und jetzt kann man sich fragen, war das abgesprochen? Halte ich nicht für ausgeschlossen, dass man einfach beide Botschaften gleichzeitig sendet. Aber die überwältigende Nachricht ist, we're coming for you. Also
wir werden euch kriegen.
Wir kriegen euch.
Richtig.
Und da ist natürlich das irgendwie rührend, dass wir immer noch versuchen, ihn irgendwie an Bord zu halten, aber ich gebe Ihnen recht.
Nee, der Punkt ist schon richtig. Und jetzt von der anderen Seite kommt jetzt jemand wie Putin. Und dann sind dann plötzlich drei russische MiGs für 12 Minuten im Luftraum über Estland. Und immer so hart an der Grenze, dass man zur Not sagen kann, ja, die haben sich verflogen, die haben nicht richtig Englisch gesprochen, die haben nicht richtig aufgepasst. Also wer das glaubt, der glaubt wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist natürlich so gewollt. Und dann sieht man die Reaktion. 12 Minuten lang passiert sozusagen nichts. Wenn man das mal vergleicht mit 2015, Erdogan, russische Maschine, 17 Sekunden im türkischen Luftraum abgeschossen. Was ist Ihre Haltung dazu? Trump sagt abschießen. Was sagt Manfred Weber?
Reagieren.
Aber was heißt das? Abschießen?
Ich glaube, man muss verhältnismäßig reagieren. Also wir dürfen uns auch nicht Eskalation aufdrängen lassen. Wir müssen verhältnismäßig reagieren. Wenn es richtig ist, dass keine Luftbodenwaffen an Bord waren, dann wäre Abschuss in dem Moment nicht richtig gewesen. Ne? Das heißt, es waren ja auch keine direkten Flugrouten nach Estland rein. Es waren hart an der Grenze entlang.
Es gab die gezielte Richtung einer polnischen Ölplattform geflogen sind zum Beispiel.
Also gezielte Provokation.
150 Meter drüber.
Genau.
Was machen wir damit? Genau.
In solchen Sachen, wie gesagt, muss man abwägen im Einzelfall. Und da habe ich volles Vertrauen in unsere Militärs, dass die dann auch, das war ja in dem Fall NATO-Kommando, die dann auch gut entscheiden. Keine Eskalationsspirale. Aber was wir eigentlich bräuchten, ist, dass wir in der hybriden Kriegsführung, die ja heute Realität ist, wir haben die Cyberangriffe jetzt, wir haben die Mini-Drohnenangriffe auf Oslo, auf die Flughäfen, jetzt Dänemark beispielsweise auch. Wie wäre es denn, wenn so ein Angriff kommt, so eine Provokation kommt und wir wären in der Lage, mit Cyberangriffen mal für einen Tag die Moskauer U-Bahn stillzustellen oder so. Also nicht militärische Maßnahmen zu ergreifen, um deutlich zu machen, Putin, hör auf damit. Wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen. Der Gegner macht es jeden Tag, wenn ich es so hart formulieren darf. Das findet jeden Tag statt. Also insofern, darauf müssen wir uns vorbereiten und müssen wir klug mit den Maßnahmen umgehen. Die Rakete, die wir dann auf das andere Flugzeug abschießen, darf nur die letzte Methode sein. Übrigens, im Türkei-Fall war das ja auch nicht die einzige Provokation.
Das stimmt.
Da gab es ja eine Vorgeschichte. Und dann hat irgendwann mal Erdogan gesagt, jetzt ist Schluss. Also nicht gleich im ersten Fall reagieren.
Ja, aber das war ja jetzt auch nicht die erste.
Was wir schon brauchen, ist Besonnenheit. Aber wir brauchen Tools, auch ohne militärische Eskalation unseren Willen zu zeigen.
Denn das hier kommt ja, übrigens, also wenn ich Militärs zuhöre, kommt ja jede Woche oder alle zwei Wochen vor. Das hier, das ist ja nichts Neues.
Ja,
das also ist aber seit
Jahren nichts Neues. Das ist Air Policing im baltischen Raum, dass wir da die Provokationen erleben. Und das ist nur eine Bestätigung dafür. Mir ist übrigens auch noch, wenn ich so sagen darf, mit Alaska, mit Putin und Trump treffen, eines ist für die AfDler in Deutschland und für die bei Wagenknecht auch klar, mehr roten Teppich wie in Alaska gibt's nicht. Mehr diplomatischen Versuch, Putin zu gewinnen, gibt's nicht. Ja, man muss schon drüber reden, weil bei uns nach wie vor viele sagen, versucht doch noch mehr zu reden mit Putin, noch mehr Gespräch zu führen. Wir müssen doch irgendwie Frieden schaffen und dann mal Händchen halten irgendwie. Also ich mach's jetzt ein bisschen flapsig, aber im Kern mehr roter Teppich, wie Trump versucht hat, gibt es nicht. Er hat ihm ja die halbe Ukraine schon zugesagt gehabt. Und trotzdem ist das Ergebnis, dass Putin bombt mehr als jemals zuvor und uns provoziert mehr als jemals zuvor. Das heißt, jeder AfD-Anhänger muss kapieren, dieser Weg ist der falsche. Der einzige Weg, Frieden zu sichern, ist militärische Stärke.
Isabel, Blick aufs Europaparlament, wo auch sozusagen die populistischen Kräfte stärker werden. Wie schwierig wird es da, eine einheitliche Linie zu finden? Und wie sehr funktionieren da noch sowas wie Brandmauern und all die Diskussionen, die wir da haben?
Also ich glaube, wenn wir jetzt über diese militärischen Fragen sprechen, da braucht man gar nicht ins Europaparlament gucken. Da ist es erstmal auch die NATO, wo man natürlich erstmal hingucken muss, wie schwierig es da jetzt wird, eine gemeinsame Linie zu finden. Ich würde ganz gerne noch mal einmal auf einen Punkt auch von Herrn Weber eingehen. Er hatte ja gesagt, dass wir in Europa uns jetzt verteidigungsmäßig besser selbst aufstellen müssen und die NATO-Pläne haben. Mhm. Aber die NATO-Pläne, die beinhalten ja, dass die USA Teil der NATO sind. Das heißt, selbst wenn Europa jetzt all diese Pläne erfüllt und wir jetzt nachrüsten und wir jetzt all das erfüllen, was die NATO sich vorgenommen hat, heißt das nicht, dass wir uns als Europa ganz alleine verteidigen können, sondern das heißt, dass wir jetzt erstmal aufholen, das, was wir eigentlich leisten müssen und dass diese Verteidigung aber weiterhin darauf beruht, dass wir abschrecken wollen und das funktioniert nur, indem die USA Teil der NATO sind. Die USA sind ja gar nicht bei jeder Aktion dabei. Da an der Ostflanke zum Beispiel brauchen wir die gar nicht, um diese Mix raus zu begleiten. Die waren da gar nicht aktiv. Die USA sind aber ein ganz, ganz wichtiger Teil der Abschreckung. Und das ist ja auch weiterhin wiederum, da kommen wir wieder zurück, warum man so rumeiert in Europa und eben nicht bei jeder Äußerung was dagegen hält, weil das der Kern unserer eigenen Verteidigung ist. Da können wir innerhalb der EU noch so viel Geld zur Verfügung stellen oder in der NATO noch so viele Pläne aufstellen. Wenn die USA da rausfallen, dann bricht das alles in sich zusammen. Und was diese Mix zum Beispiel angeht, die NATO sagt, dass nicht 12 Minuten lang nichts passiert ist, sondern dass relativ schnell diese NATO-Kampfjets da waren und diese Mix begleitet haben. Dass es nur sehr schwer war, diese Mix aus dem Luftraum raus zu begleiten. Also ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, dass die da 12 Minuten einfach in der Luft kursiert sind und nichts passiert ist.
Haben wir auch verstanden.
Und Und ich glaube, dass dieses Ringen um die richtige Richtung und wie man da jetzt vorgeht, das passiert, glaube ich, weniger jetzt im Europaparlament als natürlich jetzt auf den nationalen Ebenen. Da tut sich jetzt ja wieder ein bisschen die Kluft auf zwischen der Ostflanke und vielen anderen Ländern, die eben nicht direkt betroffen sind, weil dort natürlich der Drang da ist, das, was Herr Weber auch sagt, wir müssen jetzt anders agieren. Und da merkt man schon so ein bisschen auch die Panik bei der NATO, dass dort eventuell auch eine gewisse Eskalation entstehen könnte, wenn man da jetzt zu hart reagiert.
Apropos Ringen um den richtigen Weg und passt gut zu Autos, weil die sind auch irgendwie ständig auf dem Weg nach irgendwo hin. Bevor wir gleich auch nach Gaza kommen, das Ringen um den Weg beim Verbrennungsmotor. Wie nehmen Sie das auf europäischer Ebene wahr? Ich meine, Wirtschaftspolitik ist europäische Politik. Ist der Rest genervt davon, dass die Deutschen jetzt wieder kommen und sagen, jetzt lass uns da bitte noch mal drüber reden. Jetzt haben wir uns endlich drauf geeinigt und jetzt kommen die Deutschen wieder um die Ecke und sagen, machen wir so nicht.
Also ich glaube, man muss das ein bisschen trennen von vielleicht der allgemeinen Green Deal, Umwelt- und Klimagesetzgebung, die, glaube ich, in ganz Europa viel diskutiert wird und wo ja auch viel rückgängig gemacht wird, wo viel darüber diskutiert wird, ob das, was man ursprünglich gedacht hat, weiterhin der richtige Weg sein kann in dieser wirtschaftlichen Lage, in der wir uns befinden. Das Verbrenner aus ist, glaube ich, ein sehr spezielles Thema innerhalb dieser ganzen Green Deal-Berichterstattung, wo vor allem in Deutschland drüber gesprochen wird. Das ist ein sehr deutsches Thema. Das ist ein Autolandthema und ich nehme das schon so wahr, dass das auch zu gewissem Augenrollen in manchen Ländern führt. Da gibt es auch gar nicht so sehr so eine ganz starke parteipolitische Positionierung in Europa, sondern das ist auch ganz viel länderabhängig. Also skandinavische Länder zum Beispiel sind ja auch schon sehr weit, was die E-Mobilität angeht. Und da ist zumindest, was ich jetzt so überblicken kann, über alle Parteigrenzen hinweg eigentlich dass der Wunsch da, dass man an diesem Verbrenner aus festhält, weil es ja auch eine gewisse Verlässlichkeit bringt. Aber das Verbrenner aus ist ja wirklich ein relativ kleines, aber sehr symbolträchtiges Thema für ein Autoland wie Deutschland. Ich meine, wir sehen diese Woche, Frau von der Leyen musste mit einem reinen Bekennerschreiben sozusagen nach zur UN fahren, ohne ein festes Klimaziel für 2040 und für 2035, wo die EU sich drauf einigen konnte, weil man einfach sich nicht mehr auf diese Ziele einigen kann. Daran sieht man schon, dass das große Thema sehr, sehr groß und sehr wichtig ist, darüber gesprochen werden muss. Das Verbrenner aus ist meiner Ansicht nach ein sehr kleines in diesem Ganzen.
Auf europäischer Ebene. Sozusagen. Herr Weber, Ihnen ist es sehr, sehr wichtig und ich kann das auch nachvollziehen. Es geht um Deutschland, das Autoland Deutschland. Also Sie haben ein großes Versprechen abgegeben. Sie haben gesagt, ich verspreche, dass aus vom Verbrenner aus kommt.
Bin ich fest überzeugt, dass es kommt, weil die Fakten es erzwingen.
Ja, Sie haben es versprochen.
Ja, genau. Deswegen sage ich, ich verspreche das auch gerne nochmal hier in der Sendung, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass die Fakten das erzwingen werden. Und wenn man über das Autothema Verbrenner redet, dann muss ich ein bisschen korrigieren. Wir sprechen von 7% der gesamten Wirtschaftskraft der Europäischen Union, die im Auto hängt. Wir reden von 13 Millionen gut bezahlten Arbeitsplätzen in Deutschland, IG Metall auf europäischer Ebene. Mhm. Und jetzt nur eine Zahl. Im letzten Jahr haben wir 90.000 von diesen verloren. In diesem Jahr allein in Deutschland 50.000 Jobs in der Autoindustrie verloren.
Das ist verloren. Der interessante Punkt. Ne? 90.000 sozusagen auf europäischer, 50.000 davon nur in Deutschland. Ich kann um mal sagen, die Dimension klar zu machen, sagen, wie wichtig das für uns
es
ist.
Es brennt. Ja. Es brennt lichterloh. Und bei der IAA, die wir jetzt hatten, die Autoshow in München, haben VDA, also die Autohersteller, und die IG Metall, die Gewerkschaften, gemeinsam beschlossen, 35 ist nicht machbar. Also 35 heißt es, Verbrenner aus, ist nicht haltbar.
Aber dann muss ich die Frage stellen. Leute beschweren sich übrigens auch darüber ganz kurz, sagen, pass auf, für uns schwierig, wenn wir sozusagen beide Technologien jetzt auf lange Zeit vorhalten müssen. Da redest du über Wartung, da redest du über Forschung, da redest ganz du genau. über Manufaktur. Ja. Das heißt, du hast alles gleichzeitig parallel laufen. Das ist auf Dauer für die Industrie, glaube ich, so höre ich das immer von denen, in Wahrheit gar nicht durchzuhalten. Es wird nicht funktionieren. Und
der Lanz, es gibt das andere Argument, dass wenn Sie heute die Verbraucherverhalten anschauen, es gibt ja auch nur jemanden, der ein paar 10.000 Euro hinlegen muss, um sich ein neues Auto zu kaufen. Das ist eine große Investition für jeden, der sich ein Auto kauft. Und den gibt es ja auch noch. Und wie schaut da die Realität aus? Trotzdem, dass die Politik in Brüssel aus meiner Sicht ideologisch falsch beschlossen hat, ab 35 gibt es keinen Verbraucher mehr, haben wir in Deutschland gerade mal 17% Anteil. Und wir haben jetzt über die Märkte im Norden geredet, aber Norwegen, Schweden und Finnland sind keine großen Automärkte. Ich sage Ihnen, die großen Automärkte im Süden, in Spanien, in Italien haben wir unter 6% Verkaufsquote von Elektroautos.
Der entscheidende das heißt, Automarkt, der chinesische,
nach wie vor, da gibt's nach wie
ist ein Elektromarkt, Herr Weber, das
genau,
wissen Sie auch.
Und in China gibt es kein Verbrennerverbot. In China
genau,
wurde ein Long-Range-Extender, das ist eine neue Technologie, entwickelt, die mit dem Verbrenner und elektrisch kombiniert. Mhm. Bei uns gibt's diese Innovation nicht, Basisverbrenner, weil wir es verboten haben. Also deswegen, lasst uns doch bitte den Ingenieuren entscheiden, wie wir in die Zukunft gehen und nicht die Politik entscheiden.
Aber was ist das?
Nicht mehr und nicht weniger okay. steht hinter dieser Forderung.
Aber was ist denn der Lerneffekt für Sie prinzipiell daraus? Irgendwie, kann es sein, dass Sie als EU überhaupt unglaublich viel Akzeptanz bei den Leuten verloren haben und auch so ein leichtes Opfer für Verhetzung immer sind von Seiten der AfD beispielsweise, die dann immer sagen, diese EU wollen wir nicht mehr haben, weil sie ganz häufig immer nur auf die Idee kommen, Dinge zu verbieten. Die Amerikaner haben nie einen Verbrennungsmotor verboten. Die Chinesen, haben Sie gerade gesagt, haben nie einen Verbrennungsmotor verboten. Genau genommen hat ja sogar die EU auch nie einen Verbrennungsmotor verboten. Die haben nur gesagt, das muss ab 35, was CO2 angeht, runter auf null. Genau. Wie es macht, ist egal. Aber es entsteht immer der Eindruck, die EU gängelt ständig die Leute. Ich habe neulich Ihren Chef Markus Söder gehört, der, das ist nicht Ihr Chef, hat Spaß, aber fühlt sich manchmal so an, der sagte, mein Leben wird jeden Tag von der EU bedroht. Wenn ich Cola Light trinke, dann hüpft mir ständig dieser Deckel, der da jetzt irgendwie an der Flasche dran hängt, irgendwie ins Auge und ich riskiere mein Augenlicht. So redet er darüber. Wie geht's Ihnen dabei?
Mein Gott, ich könnte über nationale oder auch bayerische Regulatorik auch viele Witze machen, weil es da auch manche Vorschriften gibt, die ziemlich lustig rüberkommen. Wir haben beispielsweise Riesenmüllprobleme im Meer, die kommen genau diese Kappen, die da runtergeschraubt werden, haben wir ein Riesenproblem mit der Verschmutzung der Meere. Deswegen gibt es die Regelung und ich lebe damit. Also ich kann damit gut leben, aber ich verstehe auch, wenn manche Leute sagen, das ist ärgerlich, wenn das gemacht wird. Da kann jeder selbst damit umgehen, wie er damit umgehen will.
Warum immer dieses Gefühl, immer die Dinge zu regulieren? Wenn Sie heute im Auto sitzen, weil wir gerade über das Auto reden. Ich werde jeden Tag ungefähr 5-mal von der EU angebimmelt, weil ich wieder 3 km/h zu schnell fahre. Und dann denke ich jedes Mal an Sie und an Ursula von der Leyen. Ja. Und das ist prinzipiell eine gute Sache, aber nicht so oft. Also einmal am Tag reicht.
Ich habe mir in meinem Auto eine Taste, wo ich es abschalten kann. Aber bitte? Das ist okay, das kann man nochmal
erklären. Ich weiß, dass man das abschalten kann, aber das nervt. Es entsteht das Gefühl, ihr gängelt uns nur noch. Ja. Geht gar nicht um mich. Aber die Leute haben das Gefühl, die schreiben uns nur noch vor, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zu fahren haben, wie wir zu leben. Das nervt die Leute.
Die mögen uns also, nicht.
Die mögen uns nicht, so genau.
Nein, aber warum formulieren Sie das so, die EU? Warum formulieren Sie das so? Man sagt ja auch nicht in Berlin die Berliner, sondern man sagt doch. Doch, nein, man sagt, eine
doch,
Regierung
doch,
macht
die
das.
Die Politik in Berlin, eine im Politik Raumschiff macht in
das.
Berlin.
Eine
doch,
Politik,
das sagt man.
Aber ich glaube, im Kern geht es darum, deutlich zu machen, dass auch in Europa die Themen per politische Mehrheiten entschieden werden. Es fällt in Brüssel nichts durch Bürokraten entschieden vom Himmel, sondern es gibt dort parlamentarische Mehrheiten. Und wenn beim Verbrenner, wie Sie es im Einstieg formuliert haben, die EU hat beschlossen. Nein, es haben Linke beschlossen. Es haben die falschen Parteien die Mehrheit gehabt. Und wir haben die Themen jetzt zu heilen. Insofern geht's, wir müssen doch die Menschen davon überzeugen, dass es Sinn macht, zur Wahl zu gehen. Und wenn ich sage, bei der Europawahl haben wir eine bürgerliche Mehrheit jetzt in Europa. Rot-Grün und Liberal wurden abgewählt. Mhm. Sie haben keine strategische Mehrheit mehr im Europäischen Parlament. Dann bedeutet das jetzt, dass wir enorme Vorschläge zur Entbürokratisierung jetzt am Tisch haben.
Also Entbürokratisierung, ganz kurz, nur ich weiß, es ist anekdotisch, aber Sie schreiben mittlerweile in einer Arbeitsschutzrichtlinie die Vibration und Erschütterung von Boran vor. Sie sagen, es muss sozusagen genau festgelegt werden, dem Arbeitnehmer, wie viel Vibration beim Bohren sein darf, damit er nicht Weißfinger- oder Leichenfingerkrankheit kriegt.
Ja, und was ist falsch dran?
Ich meine,
was ist da falsch dran? Das sind Arbeitsschutzvorschriften. Die gibt es bei uns heute schon. Jede Berufsgenossenschaft regelt genau solche Sachen.
Aber in jedes kleine Detail.
Ja, was heißt, auch in Deutschland ist das geregelt bisher. Es gibt eine Verordnung, in dem Fall der Berufsgenossenschaft.
Wir reden jeden Tag darüber, dass wir viel zu viel Bürokratie haben.
Da bin ich ja dabei und wir machen derzeit einen Bürokratisierungsabbau wie nie zuvor auf der europäischen Ebene. Zur Lieferkette, die Entwaldungsverordnung und dann gibt es gleich wieder Kritik. Wir wollen eine Entwaldungsverordnung.
Wir haben also ganz ehrlich, wenn man die EU verhetzen will, kann man das so einfach machen. Ich verstehe nicht, warum wir es den Leuten, die das tun wollen, dann immer so leicht machen. Sie verordnen in einer Leiterrichtlinie, wie ein Unternehmen eine Leiter aufzustellen hat.
Herr Lanz, diese Gesetze gibt es heute 27 Mal.
Ja, das macht es nicht besser.
Jedes einzelne Land hat es. Und wir versuchen dann in Europa die Standards zu harmonisieren. Wissen Sie warum? Weil niederbayerische Unternehmen zu mir kommen und sagen, Herr Weber, wenn ich ein Produkt anbiete, wenn ich irgendwas baue, wenn ich irgendwas herstelle, dann habe ich die deutschen Vorschriften, mein österreichischer Mitbewerber hat die Vorschriften nicht. Und mit dem Argument sagt man, lasst uns gemeinsame europäische Standards definieren, wie wir den Arbeitsschutz garantieren.
Wir reden doch darüber, dass wir Menschen begeistern müssen für Demokratie, für diese Art von Staatsform und sozusagen für das Gefühl, dass es anders nicht unbedingt besser ist. Das führt doch direkt zu Leuten wie Trump, die das Gefühl verströmen, da kommt jetzt sozusagen der Typ, der jetzt endlich mal auf den Tisch schaut und diesen ganzen Unsinn schlägt.
Herr Lanz, ehrlich gesagt, ich glaube, dass wenn Sie diese Zitate rausziehen, diese konkreten Beispiele rausziehen, dann sorgen Sie mehr für die Verunsicherung bei den Leuten draußen. Na, lassen Sie mir das sagen. Weil die
millionenfach im Netz, das finden Sie natürlich. In jeder, ich da muss ich gar nichts tun.
Aber ich sage Ihnen, ich wiederhole es nochmal, die gleichen Vorschriften gibt es im deutschen Berufsgenossenschaftsrecht, die jeder Unternehmer einhalten muss. Also warum macht man sich nicht dann in Anführungsstrichen lustig über Berlin? Da gibt es genauso die Themen. Also wir werden uns sicher überlegen müssen, wie gehen wir regulatorisch weiter. Und was ich will, ist Freiheit. Wir müssen viele dieser Detailvorschriften abschaffen. Aber mein Alltag ist, wenn ich sage Freiheit für den Verbrenner, wenn ich sage, unsere Waldbauern sollen nicht weitere Auflagen bekommen, dann bin ich entweder jemand, der nicht kapiert hat, dass elektrisch die Zukunft ist, oder mir wird vorgeworfen, ich möchte die Rodung von Wäldern. Das ist doch die Debatte, die wir haben. Immer wenn man Vorschläge macht, konkret, weg mit dieser Bürokratie, dann bist du ja ein Standardabbauer. Dann willst du ja, dass wir keine Regelungen mehr haben in der Europäischen Union. Und deswegen, wir brauchen die Kraft zur Freiheit, übrigens auch im Sinne von unterschiedliche Standards dann akzeptieren. Dann hat Österreich andere Vorgaben, Südtirol andere Vorgaben, wie wir das in Bayern oder in Baden-Württemberg
haben. Ja, nochmal, ne, um das mal deutlich zu sagen, ich mag die EU, das wissen Sie. Ja. Gerade als jemand, der im Grenzgebiet aufgewachsen ist, ich liebe das. Ich finde es gut, wie Sie die Roaming-Geschichte immer abgeräumt haben und so weiter. Das war ein identitätsstiftendes Projekt, einfach mal kreuz und quer durch Europa zu telefonieren, ohne auch nur einen Euro mehr zu bezahlen. Aber ich habe auch erlebt, schon 2016, wieder Amerika in Arizona in Gespräch mit großen Farmern, die riesige Rinderherden zum Beispiel da haben, die sagten, wir wählen den, weil der uns nicht gängelt die ganze Zeit mit immer neuen Vorschriften. Das sind genau solche Dinge. Okay. Und man macht es den Leuten dadurch so leicht. Das ist so, man ist so unglaublich angreifbar damit und verliert eigentlich den Fokus für die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen.
Dafür kriegt man jetzt eine andere Gängelung und ich weiß nicht, welche ich vorziehen würde. Also ich meine, bestimmt
das ist das Ergebnis.
Natürlich findet man total leicht lächerliche Vorschriften und so weiter. Ja. Der Kern ist oder der Ursprung ist doch jedenfalls unter anderem, dass früher Firmen einfach ihren Blei in den nächsten Fluss leiten konnten.
Verstehe ich schon alles.
Und da will doch keiner mehr hin.
Und das größere Problem an der Glaubwürdigkeit der EU gerade, dass wir auf die großen Fragen keine gemeinsame Antwort
darauf
finden.
Darauf wollte ich gerade kommen.
Also das ist ja eigentlich das viel größere Problem, die gemeinsame Kommunikation. Sie sprechen von Mehrheiten im Europaparlament, die auch nicht immer so eindeutig sind. Sie sagen, Sie haben jetzt die Mehrheiten, aber Sie haben ja auch keine absolute Mehrheit, mit der Sie Ihre Ideen durchbringen können, sondern eigentlich wollen Sie sich ja auf die Plattform stützen, also zusammen mit Liberalen und Sozialdemokraten Politik machen. Und wenn Sie jetzt sagen, mit denen kommen Sie nicht überein, stehen Sie nun mal vor dem Problem, dass Sie woanders Mehrheiten suchen müssen, um Ihre Ideen durchzubringen, wenn Sie sagen, dass das alles schlecht war, was vorher entschieden wurde. Das heißt, da ist ja schon mal das erste Demokratieproblem, dass wir erstmal eine Mehrheit brauchen, um überhaupt solche Ideen durchzusetzen. Wenn Herr Weber sagt, das sind die einzig Richtigen, dann muss man entweder Kompromisse eingehen mit Koalitionspartnern, wenn ich das so nennen darf, auch auf europäischer Ebene. Wenn man da aber nicht zu gemeinsamen Beschlüssen kommt, muss man sich eventuell auch weiter nach rechts wenden. Und da entsteht dann auch schon wieder ein Demokratieproblem auf europäischer Ebene.
Isabel, gemeinsame Beschlüsse, Israel, Gaza, um zu den großen Dingen zu kommen. Wie einig ist die EU da in ihrer Linie? Was passiert da?
Also das ist natürlich eins der Themen, wo die EU massiv auseinanderdividiert ist, immer schon. Da ist natürlich, Deutschland hat da eine starke Sonderrolle. Das ist auch ein Thema, wo sich sehr wenig innerhalb der EU getan hat. Es gab jetzt dieses Jahr das erste Mal auch einen Dialog mit der palästinensischen Autonomiebehörde auf höchster Ebene. Mhm. Das hat lange gedauert, bis man sich dazu durchringen konnte.
Mit Abbas und seinen Leuten, oder?
Der persönlich war, glaube ich, nicht dabei, aber auf jeden Fall auf hoher Ebene. Und das sind so Punkte, wo man sich einfach lange schwer getan hat, da überhaupt voranzukommen. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass viele Staaten in Europa fordern, dass man eine klarere Position gegenüber Israel jetzt einnimmt und da mal ein Zeichen setzt. Gerade auch natürlich Staaten wie Frankreich, Belgien, Spanien, die das immer auch wollten. Und da haben wir jetzt einfach das Problem, dass die EU auch als Institution, die EU möchte ja auch nicht nur als eine Vielzahl von Staaten wahrgenommen werden, sondern auch als außenpolitischer Akteur vor der Problematik steht, machen wir einfach gar nichts, weil wir wissen, dass wir sowieso keine Mehrheit dafür bekommen. Mhm. Dann wird uns aber weiter vorgeworfen, dass wir überhaupt nichts tun. Oder schlagen wir etwas vor, von dem wir dann wissen, dass es sofort wieder zerrissen wird, weil wir wissen, dass wir dafür keine Mehrheit bekommen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Die Kommission hat letzte Woche Vorschläge gemacht für 3 Maßnahmen, die ein großes Sanktionspaket bilden sollen. Ein Punkt ist, dass man bilaterale Hilfe einstellt. Das ist ein Umfang von 20 Millionen ungefähr. Das kann die EU-Kommission relativ unkompliziert selbst tun. Das ist aber natürlich eher symbolischer Charakter. An viele von diesen Hilfen will man gar nicht ran, die für die Zivilgesellschaft gedacht sind. Oder auch Antisemitismusbekämpfung, Yad Vashem. Diese Gelder betrifft das nicht. Deswegen nur in Anführungsstrichen 20 Millionen, die da erstmal blockiert werden. Und die beiden anderen Pakete, die sind jetzt eben im Rat und werden zwischen den Ländern diskutiert. Das sind Sanktionen gegen Einzelpersonen, also gegen 2 der extremen Minister.
Dann, Smotrich und Ben-Gvir.
Genau, und dann haben wir die militanten Siedler, die damit auf der Liste stehen und auch natürlich Personen aus der Hamas-Führung. Und schon alleine in diesem Paket gibt es große Diskussionen, wer da zustimmt. Mhm. Da hat man vielleicht bessere Chancen, das durchzubekommen. Vielleicht nicht alle Personen, die auf der Liste sind. Ungarn ist da auch immer wieder ein Land, was dagegen stimmt. Und da braucht es Einstimmigkeit dafür. Also es wird schwierig, man könnte sich aber annähern. Und dann sind da die Handelssanktionen. Also es gibt einen Handelsteil in dem Assoziierungsabkommen mit Israel. Und außer in diesem Handelsteil will man eben die Zölle wieder erhöhen und das Freihandelsabkommen sozusagen aussetzen. Und da sind auch Länder wie Deutschland dagegen und sperren sich da. Es gibt auch andere Länder, noch Italien. Dadurch ist eine Sperrminorität bisher noch erreicht. Also man kommt nicht auf die qualifizierte Mehrheit. Das ist ein Problem. Dadurch steht die EU jetzt einfach geschwächt da und findet da keine gemeinsame Position.
Bente Scheller ist bei uns, ich habe es vorhin schon gesagt, wirklich intime Kennerin im Nahen Osten. Wir beide haben häufig über Syrien gesprochen. Es gibt wenige Menschen, die so gut erklären können, warum es eigentlich dort zum Bürgerkrieg gekommen ist, was dort eigentlich wirklich passiert ist hinter den Kulissen. Deswegen würde mich Ihr Blick auf das, was da passiert, so interessieren. Sie sagen, das ist apokalyptisch. Wie bewerten Sie, was da passiert? Sie sagen, den Begriff Genozid mache ich mir nicht zu eigen. Das ist am Ende auch eine juristische Bewertung. Aber das Humanitäre würde mich interessieren. Und was bedeutet das für diese Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten? Nicht nur für die nächsten Jahre, sondern auf Jahrzehnte hinaus. Was entsteht da gerade?
Also ich fürchte wirklich, dass wir mit apokalyptisch das einzig Treffende haben, was die Zustände in Gaza betrifft. Wir haben als Heinrich-Böll-Stiftung Büros sowohl in Israel als auch in Palästina. Jeden Tag kommunizieren wir über dieses Büro mit unseren Partnern, die weiter in Gaza sind, in Gaza-Stadt auch. Und da war zunächst mal bei Beginn der Großoffensive jetzt die Frage für viele, gehen wir und wenn ja, wohin und können wir das überhaupt? Also das sind Partnerorganisationen, Anwältinnen, JournalistInnen, Leute, die schon immer der Hamas ein Dorn im Auge waren, die in den letzten Monaten erheblich gelitten haben und von denen einige gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr hier weg. Es kostet bis zu $3,000, sich überhaupt hier weg zu bewegen, wenn man eben nicht mehr selbst zu Fuß unterwegs sein kann. Und wir erleben auch, gestern haben wir die erste Nachricht bekommen, dass wir unter unseren Partnerinnen eine Anwältin haben, die an Auszehrung gestorben ist. Also an Entkräftung durch diese Gesamtsituation, dass keine Nahrungsmittel, keine Hilfsgüter, keine Medikamente mehr verfügbar sind, ist es wirklich eine Situation, bei der die Zerstörung, die wir sehen, nur den einen Teil abbildet, aber wirklich die humanitäre Lage bis ins Äußerste auf den Gipfel getrieben ist und wir jeden Tag Menschen sehen werden, die verhungern. Also insofern denke ich, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir bei der EU bleiben, die Gespaltenheit, für die es eben historische Gründe gibt, für die es auch viele andere Dinge gibt, das hat zuvor eigentlich eher politische Fragen betroffen. Jetzt aber, denke ich, sehen wir da auch wirklich rechtliche Fragen. Das sind Völkerrechtsbrüche, die hier stattfinden. Und da hat Deutschland, da hat die EU, haben alle Mitgliedstaaten Verpflichtungen. Und das ist etwas, wo ich denke, wir können dem nicht ausweichen, uns dem zu stellen. Inwieweit ist die Politik, die wir betreiben, dem gewachsen, dass wir hier unseren rechtlichen Verpflichtungen auch nachkommen. Und das halte ich für außerordentlich wichtig, dem Rechnung zu tragen, um nicht Teil dieser Verbrechen zu werden, die dort geschehen.
Herr Weber, das geht im Grunde direkt an Sie.
Herr Lanz, ich habe vor 2-3 Wochen war unser Ex-Bundespräsident Gauck bei Ihnen in der Sendung. Ich habe die zufällig dann am Abend gesehen und da hat er beschrieben, wie schwierig das für ihn ist, als Deutscher mit seiner, wie er aufgewachsen ist. Und dass man heute erkennen muss, dass wir natürlich in unserer DNA immer an der Seite vom jüdischen Staat stehen als Deutsche aufgrund unserer schrecklichen Geschichte. Und wie schwer er sich tut, daraus rauszugehen und die notwendigen Dinge anzusprechen. So geht's mir auch. Ich glaube, so geht's vielen, die da seriös drauf blicken. Aber es ist jetzt ein Moment und Warefull, unser Außenminister, hat von der Hölle auf Erden gesprochen, die Tage jetzt in New York. Es ist jetzt der Moment, wo wir gegenüber Israel, gegenüber dieser Regierung vor allem, es geht ja nicht um den Staat, sondern immer um die Regierung, die handelnde Regierung, Klartext sprechen müssen. Und das heißt, genug ist genug. Hunger darf keine Waffe sein, das ist Völkerrecht. Und auch die Fragestellung, Hamas-Kampf ja, der Krieg ist mit Hamas-Terror begonnen worden, auch klar. Aber die Verhältnismäßigkeit, die Fragestellung, fast 70.000 Tote jetzt, viele Zivilisten dabei. Und auch den Hinweis an die Israelis, ihr werdet vielleicht Hamas militärisch die letzten Zellen dann besiegen, wenn ihr Gaza-Stadt angreift. Aber ihr werdet wahrscheinlich eher die Ideologie der Hamas stärken, weil die nächste Hamas-Kämpfer-Generation damit mit diesem Wahnsinn an Terror, mit diesem Hunger eher heranwächst. Und da muss Europa Klartext reden. Deswegen, ich unterstütze auch die Vorschläge von Ursula von der Leyen. Meine Fraktion unterstützt die Mehrheit. Wir haben da verschiedene Strömungen auch. Es ist nirgends eindeutig. In allen Fraktionen, Parteien ist es einfach ein Ringen um den richtigen Weg. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur appellieren, sondern jetzt auch mit Aktionen, mit Taten.
Was heißt denn das, wenn Sie sagen, genug ist genug? Was meinen Sie dann genau?
Hunger als Waffe einsetzen. Die
BBC, ist das ein Kriegsverbrechen, das da stattfindet?
Also wie gesagt, die juristische Bewertung, da möchte ich mich ja nicht äußern dazu, da möchte ich ja nicht darauf eingehen. Das müssen dann andere beurteilen.
Also führende Völkerrechtler sagen genau das.
Aber die Kernfrage ist, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist und dass es auch nicht zum Ergebnis führen wird. Und was vielleicht für uns Europäer die größte Problematik ist, dass jenseits vom jetzigen aktiven Vorgehen muss man auch davon ausgehen, Macron hat es auch formuliert, dass wir eventuell in den nächsten Monaten noch Schlimmeres erleben, im Sinne von, dass der Plan dieser Regierung weitergehend ist, sprich Vertreibung, sprich die Fragestellung, wie kann dann Westbank auch mit der Siedlungspolitik überhaupt eine Zukunft haben, wie kann das überhaupt funktionieren. Wir tragen immer noch als Europäer, auch als deutsche Bundesregierung, sozusagen die Zwei-Staaten-Lösung als Grundidee vor uns her. Und die wird jeden Tag unmöglicher gemacht, diese Zwei-Staaten-Lösung. Vielleicht ist sie schon gar unmöglich. Und spätestens dann muss jeder auch in Europa sagen, Schluss jetzt, wir brauchen eine Perspektive für die Palästinenser.
Wahrscheinlich, wenn ich das hier sehe, ne, auch diese Bilder, das, eines dieser Häuser, gibt es sozusagen diese berühmte Vorwarnung. Dann sehen Sie, wie Matratzen aus dem Fenster fliegen und so weiter. Leute kratzen ihre Habseligkeiten zusammen. Und ich frage mich dann immer, wohin fliehen die jetzt? Also was ist denn sozusagen das mittelfristige Szenario? Da leben 2 Millionen Menschen. Wo landen die, wenn ich höre, wie auch Teile der Regierung in Israel sagen, da können wir irgendwie schöne Immobilienprojekte draus machen und so weiter. Was heißt denn das?
Wenn man sich die Dimensionen anschaut, dann ist schon jetzt klar, es gibt erstens keine sicheren Orte. Das mit der Vorwarnung wäre schön. Wir haben über die ganzen 2 Jahre jetzt mit unseren Partnern wirklich fast täglich gesprochen, dass es eine Vorwarnung gab, war die Ausnahme. Humanitäre Korridore gibt es nicht.
Sie sagen, das war die Ausnahme.
Das war die Ausnahme.
Das berühmte Anklopfen ist die Ausnahme, sagen Sie.
Das haben wir in früheren Jahren immer wieder erlebt, dass es diese Übereinkunft sozusagen gab. Aber jetzt ist es wirklich die Ausnahme, nicht zuletzt, weil natürlich die technischen Kommunikationsmöglichkeiten außerordentlich schwierig sind. Das Internet, die Stromversorgung, all das macht es natürlich auch noch schwieriger. Aber Flugblätter abzuwerfen, auf denen dann überhaupt nicht klar ist, wo soll es hingehen, und die Erfahrung, dass eben auch als sicher ausgewiesene Zonen durch Israel immer wieder bombardiert werden, das macht es außerordentlich schwierig. Und deswegen sagen auch viele, wir wissen überhaupt nicht, wo wir hingehen könnten. Es gibt keinen sicheren Ort. Und eine Partnerin aus dem humanitären Spektrum hat es auch neulich ausgerechnet und gesagt, naja, wenn all die Menschen aus Gaza-Stadt jetzt fliehen würden in diese Zone, die ausgewiesen wurde von der israelischen Regierung als sicher, dann hätte jeder noch einen halben Quadratmeter und das unterschreitet bei weitem die Maßstäbe, die für ein geflüchteten Lager dort möglich wären.
Ja, also wenn man diesen Dreck der Verzweifelten hier sieht, Frau Schneller, ich meine, perspektivisch, worauf läuft das hinaus? Wo gehen diese Menschen hin? Landen die in Ägypten am Ende?
Ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen, denn auch diejenigen, die immer gesagt haben, wir wollen hier bleiben, sagen, wir würden gerne hier bleiben und wir wollen unser Land nicht verlassen, aber ohne Lebensgrundlagen ist es schwierig und bei dem Ausmaß der Zerstörung, die landwirtschaftliche Flächen zu 98% getroffen hat, die Häuser, 94% der Krankenhäuser im Gazastreifen sind nicht mehr handlungsfähig. Also das ist wirklich ein Ausmaß von Unterversorgung, von gezieltem Aushungern und Ausdursten, das wir hier sehen, das so nicht tragbar ist. Und ich denke, dass wir bei den juristischen Fragen auch immer berücksichtigen müssen, gerade bei dem Genozidvorwurf. Da geht es ja nicht darum, dass man irgendwann die Akten korrekt haben möchte und da ist dann das Siegel drauf, das war ein Genozid. Die Genozidkonvention geht ja eigentlich in die Richtung, dass alle alles tun müssten, um das zu verhindern, um einen möglichen Genozid zu verhindern. Richtig. Und bei Menschenrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen ist es auch ganz
klar. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen. Ne? In dem Moment, wo der Genozidvorwurf sozusagen im Raum steht, erwächst völkerrechtlich, so habe ich das verstanden, für andere Staaten, auch für uns, die Verpflichtung, alles zu tun, um das zu verhindern. Dann hat es plötzlich auch sehr viel mehr mit uns zu tun. In dem Moment, wo dieser Vorwurf sozusagen juristisch abgesichert da steht.
Das hat definitiv mit uns zu tun. Und ich meine, die Genfer Konvention, die das auch regelt, wie der Umgang mit Zivilisten zu sein hat, dass der Schutz von Zivilisten, der ganz besondere Schutz, der explizit Krankenhäusern und anderen Einrichtungen humanitärer Art zugutekommt, der ist verpflichtend für alle, die Teil dieser Konvention sind. Auch Israel ist Teil dieser Konvention. Und um nochmal daran zu erinnern, weil da häufig ja der Vorwurf kommt, also bei dem, was da gerade auf dem Spiel steht, da kann man vielleicht nicht zimperlich sein. Das Völkerrecht ist nicht von irgendwelchen Gutmenschen geschaffen, um dem Feind entgegenzukommen. Das ist etwas, was immer Maßstäbe setzt, bei denen man ja hofft, dass sie im Zweifelsfall auch auf einen selbst angewandt werden. Also das ist eine Verrechtlichung, die von absoluten Realpolitikern gemacht worden ist. Also dementsprechend halte ich es für wirklich wichtig, sich zu überlegen, kann man es sich leisten, auch im eigenen Interesse völkerrechtliche Standards an die Seite rutschen zu lassen. Ich denke, da ist wirklich ganz viel gefordert, um dem zu begegnen. Das Wie, Herr Weber hat es auch beschrieben, das mag nicht klar sein. Aber dass hier Handlungsbedarf besteht, halte ich für außerordentlich klar. Und bei Russland, wir haben es in Syrien gesehen, wie Russland die Grenzen getestet hat. Wie eben aus ein bisschen die Grenzen überschreiten immer mehr wurde. Und ich wäre mir bis heute nicht sicher, ob wir in der Ukraine die gleiche festgefahrene Kriegssituation hätten, wenn schon bei Syrien Russland Grenzen aufgezeigt bekommen hätte. Und deswegen denke ich...
Das ist interessant. Die Verbindung machen Sie. Sie sagen, wann war das, 2015, Aleppo...
2015 ist die russische Luftwaffe dem syrischen Regime beigesprungen und hat sich beteiligt am Bombardieren von Krankenhäusern.
Richtig.
In großem Stil haben wir das dort gesehen.
Wenn Obama da seine roten Linien eingehalten hätte,
dann hätte es in Syrien, aber vielleicht
auch... 2014 mit der Krim-Besetzung.
Auch das?
Auch da hätten wir harte Sanktionen machen müssen. Und wir haben als Deutsche anschließend nur aus dem 2 gebaut. Also wir haben Putin in vielen Bereichen eingeladen. Deswegen, ich teile das, dass wir viel früher hätten reagieren müssen. Und zu Ägypten nur einen Punkt. Ich hatte Gelegenheit, vor 8 Monaten mit Assisi, mit dem Präsidenten Ägyptens zu sprechen. Wir haben im gesamten arabischen Raum natürlich auch eine ganz große Glaubwürdigkeitsfrage. Wenn ich da so im Gespräch...
Wir als Deutsche oder wir als Europäische
Europäer,
Union?
Wenn wir als Europäer, wenn ich dort sitze als Europapolitiker und mit dem ägyptischen Präsidenten spreche, und ihn dann bitte, uns bei der Ukraine zu helfen, weil dort ein Putin brutalst auf Zivilisten bombardiert und das Kriegsrecht, der Völkerrecht dann nicht akzeptiert, also keine militärischen Ziele angreift, sondern zivile Ziele angreift, dann schaut der mich an, dann schaut uns die arabische Welt an, stellt die Frage, ja, und bei Israel? Macht sie da jetzt was?
Ja, also deshalb, Standards ist immer davor.
Dürfen wir da nicht übersehen, dass wir den gesamten Raum ein Stück weit verlieren in der Argumentation als Partner? Und all das zusammengenommen heißt jetzt auch, dass wir dieser Regierung, die wir dort haben, jetzt auch
Grenzen setzen müssen.
Ich würde auch da noch mal in die Region reinleuchten, weil wir hier ja auch ein Gefüge haben, bei dem in der momentanen Entwicklung besonders zwei Staaten stark unter innenpolitischen Druck kommen. Das ist Ägypten, dadurch, dass eben die Flucht die in Gaza möglicherweise auch Ägypten destabilisieren würde. Bei Jordanien ist es das gleiche Szenario. Zwar schauen wir gar nicht so auf das Westjordanland, aber auch dort sind 50, 60, 70.000 Menschen mittlerweile auf der Flucht als Binnengeflüchtete, weil auch hier das israelische Militär die Siedler in einer aggressiven Art und Weise vorgehen. Jordanien fürchtet auch um Auswirkungen in politischer Art. Und das sind die beiden Staaten, die ein Friedensabkommen mit Israel haben. Das wirklich ja auch von großer Bedeutung war, als es jetzt darum ging, die Angriffe aus dem Iran abzuwehren. Also das, was wir eigentlich schon an wirklichem Fortschritt der Stabilität in der Region hatten, was Trump ja versucht hatte, durch die sogenannten Abraham Accords mit den Golfstaaten und auch mit Marokko nochmal zu untermauern, all das ist in Gefahr. Wenn diese beiden Staaten jetzt nochmal massiv unter Druck geraten sollten, dann fürchte ich, haben wir eine Kette der Destabilisierung, der wir entgegensehen.
Sie dürfen sofort, Frau Lau, ich habe nur eine Nachfrage zu, an dem Punkt, Frau Scheller. Wenn Netanyahu dieser Tage sagt, im Grunde war es sozusagen meine Lebensaufgabe, zu verhindern, dass es diesen Palästinenserstaat gibt, diesen Terrorstaat, wie er ihn nennt. Und wenn man sieht, wie auch im Westjordanland gerade Fakten geschaffen werden, man sieht, wie Brunnen beispielsweise für Vieh und so weiter einfach mit Beton zugekippt wird, damit einfach klar ist, hier könnt ihr nicht mehr sein, hier gibt es keine gute Lebensgrundlage mehr. Wenn man hört, was da geredet wird, auch in diesem Kabinett, nicht in Israel, man muss das, finde ich, immer deutlich trennen. Also wenn man in Israel in die Zivilgesellschaft reinhört, da hört man ja auch ganz, ganz andere Töne, sehr, sehr kritische Töne, auch mit dieser Regierung. Immer wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Aber wie weit sind wir dann entfernt von einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung, von der wir auch immer noch so tun, als wäre das tatsächlich etwas, was erreichbar wäre?
Ich fürchte, wir sind davon weiter denn je entfernt, weil die Voraussetzungen denkbar ungünstig sind. Etwas untergegangen in dem Ganzen ist, dass unlängst gerade ein neues Siedlungsprojekt ausgewiesen wurde, das sogenannte E1.
Genau.
Das ist ein Siedlungsprojekt, das deswegen relevant ist, weil es Ost-Jerusalem abschneiden würde vom Rest des Westjordanlands, was auch durch das Westjordanland einen Keil treiben würde und dementsprechend ein wirklich massives Hindernis bei der Zwei-Staaten-Lösung in ihrer praktischen Form
wäre. Das ist dann kein zusammenhängendes Gebiet mehr sozusagen.
Eben kein zusammenhängendes Gebiet und das sind natürlich ganz schlechte Voraussetzungen, um wieder in diese notwendigen Verhandlungen einzusteigen. Ich glaube, dass wir wirklich gut daran tun, zu unterscheiden, wie Sie es auch getan haben, zwischen der israelischen jetzigen Regierung und der Zivilgesellschaft, die sehr progressiv ist und bei der wir viel Kritik und viel Sorge hören. Aber ich denke, da können wir auch in Ränge des israelischen Militärs bei ehemaligen Geheimdienstchefs,
ja,
Mossad und Shin Bet, da hören wir sehr kritische
Auslandsgeheimdienst,
Töne.
Inlandsgeheimdienst, ne?
Genau. Die äußern sich sehr kritisch. Und Ami Ayalon, der ehemalige Vorsitzende des Inlandsgeheimdienstes, war gerade letzte Woche unterwegs in Deutschland und hat dort sehr große Sorge zum Ausdruck gebracht und gesagt, je länger eine Bevölkerung sich in einem Krieg befindet, desto mehr verlieren wir unsere Menschlichkeit. Mhm. Das steht auf dem Spiel, der sich Sorgen macht darum, was gewonnen werden kann durch die militärische Kampagne, weil er sagt, den Sieg gegen die Hamas haben wir eigentlich schon. Was kommt jetzt? Genau. Und er auch gesagt hat, die Zwei-Staaten-Lösung, das ist Hamas schlimmster Albtraum. Wir stärken die progressiven Kräfte, indem wir Palästina anerkennen und damit ein klares Zeichen für die Zwei-Staaten-Lösung setzen. Und damit schwächen wir die radikalen Kräfte. Die sind nämlich so stark geworden in all den Jahren seit den 90ern, in denen der Friedensprozess brach lag und es überhaupt keine politische Perspektive mehr zu geben schien.
Das heißt, wir haben sozusagen deren Geschäft betrieben, meinen Sie?
Das hat dazu beigetragen.
Indirekt.
Wir haben auch natürlich sehenden Auges eine Situation gehabt, in der seit 2006 Westjordanland und Gaza unterschiedlich regiert werden, die Hamas eben ihre Terroraktivitäten in Gaza auch aufbauen konnte. Auch war sie Regierungsführung, sie war vieles in einem, was für uns vielleicht manchmal gar nicht so fassbar ist. Aber auch da hat die israelische Regierung einen maßgeblichen Anteil daran, das zu befördern, um eben eine Spaltung zwischen beiden aufrechtzuerhalten. Diese Finanzierung, die jetzt rasch moniert wurde durch Katar an die Hamas. Das ist etwas, das mit Gutdünken des israelischen Staates geschehen ist. Und deswegen glaube ich, es lohnt sich sehr klar, hier differenziert reinzublicken. Mhm. Die Ursachen sind vielfältig, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine Situation, in der wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wo kann es hingehen? Und einen politischen Plan sehen wir bei dieser israelischen Regierung nach wie vor nicht auf dem Tisch liegen, wie denn eine politische, diplomatische Lösung am Ende die Sicherheitsgarantien für Israel geben soll, die notwendig wären und gleichzeitig palästinensische Selbstbestimmung ermöglichen würden.
Und was ist die Idee für Gaza, um das nochmal zu verstehen? Also wenn man mit dieser Siedlerbewegung sich mal beschäftigt hat, ist sozusagen der alte Traum wieder zurück nach Gaza. Die haben ja 2005 ihre Siedlungen da geräumt, schwer bewacht von israelischem Militär und so weiter, und sind da raus. Aber im Grunde ist das doch etwas, was nie wirklich ausgeträumt worden ist, dieser Traum, dahin wieder zurückzukehren. Ist das die Idee von Leuten wie Smotrich oder Ben-Gvir, diesen radikalen Ministern in diesem Kabinett und auch vielleicht von Netanyahu selbst?
Ich glaube, deren Traum richtet sich noch eher auf das Westjordanland, denn wenn wir uns Gaza angucken, dieser schmale Streifen in dieser Zerstörung, wahrscheinlich lange kein wirklich bewohnbarer Streifen sein wird, da ist das Westjordanland viel attraktiver. Aber das schwingt durchaus bei einigen dieses biblische Motiv mit, das Recht auf das ganze Land. Und da denke ich auch, wir haben fast schon vergessen, es war Ariel Sharon, also auch wirklich ein Hardliner, der damals den Abzug aus Gaza eingeleitet hat. Das war aus pragmatischen Gründen zu sagen.
8.000, glaube ich, waren das, ne?
Genau.
Die damals den Gazastreifen verlassen haben.
Dementsprechend glaube ich nicht, dass es damals ein blauäugiges, ideelles Projekt war, zu sagen, das lassen wir mal, das wird schon, sondern dass es aus pragmatischen Gründen war. Und heute hören wir eben sehr laut diese doch sehr ideologischen Stimmen. Und da nicht ernst zu nehmen, was sie formulieren, halte ich für gefährlich. Da sind ja auch Absichten weit über diese beiden Landstriche hinaus formuliert worden.
Greater Israel.
Genau, also wenn wir also auch sehen, im Südlibanon gibt es auch noch einige israelische, jetzt nicht geräumte Stellungen. Auf den Golanhöhen wird die ohnehin existierende Besatzung seit 1967 im Prinzip ohne jegliche Bewegung wird jetzt fortgesetzt. Also dementsprechend, auch wenn wir denken, das steht nicht für ganz Israel, steht es doch für eine Gruppe, die jetzt, glaube ich, den Moment sieht, Fakten zu schaffen, die, wenn wir dann an den Verhandlungstisch zurückkehren wollen, wo hoffentlich die Europäische Union dann auch eine konstruktive Rolle spielen kann. Solche Fakten, die geschaffen werden, machen das natürlich
schwerer.
Extrem schwierig.
Ich würde gerne an Mariam Lau an dem Punkt fragen. Sie haben das neulich in einem wirklich guten Stück beschrieben, Frau Lau, wie Merz darauf reagiert. Sie sagen, immer wenn es um Kinder geht, das fasst den an. Das macht was mit ihm und das bringt dann auch ein Umdenken mit sich und zieht es nach sich. Und es gibt diese Geschichte von dieser Ärztin, die in einem dieser Krankenhäuser Dienst tut und die an einem einzigen Tag durch einen einzigen Militärschlag offensichtlich 9 ihrer 10 Kinder verliert.
Ja.
Und plötzlich ihr eigenes Kind auf diesem OP-Tisch hat.
Und einige nicht mehr identifizieren konnte, weil sie so...
Unvorstellbar. Und Sie sagen, Merz hört solche Geschichten?
Merz hört solche Geschichten. Das war einen Tag, bevor er bei der Republika, bei dieser Digitalmesse, dann gesagt hat, ich verstehe nicht mehr, was das noch mit Selbstverteidigung zu tun hat. Aber ich würde, seine Position ist wirklich super kompliziert. Denn er ist, genau wie Herr Weber, ein absolut engagierter Freund Israels. Und als ich das erste Mal mit ihm in Israel war, im Februar nach dem Überfall der Hamas, da war vollkommen klar, Israel kriegt von ihm die Carte Blanche. Aber dann seither eben 60.000 Tote später und auch Begegnungen mit Netanyahu später, die, glaube ich, wenig erfreulich und demütigend für so einen deutschen Bundeskanzler sind. Also wo man einfach ewig in der Warteschleife hängt und dann israelische Schlagermusik zu hören bekommt. Und wird am langen Arm. Merz ruft Netanyahu an, man ist verabredet zum Telefonieren. Also habe ich nur so gehört. Das sind einfach Situationen, also die Unerreichbarkeit Netanjahus für Argumente, für Verabredungen und so, das ist für Merz eben auch nicht erfreulich. Aha. Und das Faszinierende finde ich, aber was ihn eben auch beeinflusst, ist das, was Bente Scheller gerade sagte, dass unheimlich viele Sicherheitsexperten und Militärexperten und sogar der Armeechef, der sich ja mit Netanyahu Schreiereien liefert, Merz kommt natürlich zu Ohren, dass die alle sagen, das hat keinen Sinn. Wir haben den Krieg militärisch gegen die Hamas vor einem Jahr gewonnen. Das, was wir jetzt tun, ist irgendwas anderes und es ist nicht gut für unser Land. Mhm. Also Merz argumentiert sozusagen im auch in dem, was er als israelisches Interesse sieht.
Und wie einsam ist er damit
in seiner Partei? Er ist wirklich in so eine einsame Position geraten, weil erstens also praktisch die gesamte Parteispitze, mit Ausnahme ausgerechnet von Norbert Röttgen, der mal sein Herausforderer war, der ist der Einzige, der rausgekommen ist und ihn verteidigt hat. Andere bezeichnen ihn als Verräter, werfen ihm vor, die Staatsräson verraten zu haben. Roderich Kiesewetter hat gesagt, der betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr und beugt sich dem antisemitischen Mob auf deutschen Straßen. Und tatsächlich ist die Stimmung in Deutschland, wo er denkt, Merz denkt, das schafft auch noch mal neuen Antisemitismus, ist für ihn eins von vielen Argumenten, aber wirklich nicht das erste. Das erste ist einfach, der fragt sich manchmal so ganz schlichte Sachen, wie zum Beispiel, wo sollen diese Leute jetzt eigentlich hin?
Ja, exakt, die Frage,
und
die
auf auch diese stelle. Frage kriegt er keine Antwort und er will aber nicht aufhören, sie zu stellen. Und also er hat die Parteispitze gegen sich. Er hat die unionsnahe Presse gegen sich, die wahnsinnig trommeln. Also die Bild-Zeitung, News, andere Portale.
Welt.
Welt. Und gleichzeitig will er natürlich im europäischen Konzert gehen. Also er will mit Macron, das sind seine wichtigsten Verbündeten, Starmer, Macron und so weiter. Jetzt war er in Spanien bei Sanchez und hat auch irgendwie versucht, ich meine, die Spanier, die sind ja, also die Demonstrationen, da sind, finde ich, wirklich, haben sehr viele antisemitische Töne. Und trotz, also Merz muss irgendwie versuchen, will versuchen, mit seinen europäischen Verbündeten zusammenzubleiben. Aber er sagt, alles, was zum Beispiel Wirtschaftssanktionen sind, also alles, was auch nur entfernt an die Losung kauft nicht bei Juden erinnert, das kommt für ihn einfach nicht in Frage.
Das verstehe ich.
Und die Anerkennung eines palästinensischen Staates ist für ihn immer noch das Ende der Verhandlungen, hat jetzt keinen Sinn und so weiter. Wo er, glaube ich, mit sich reden lassen würde, ist eine Sanktion von Smotrich und Ben-Gvir. Übrigens hat Smotrich gesagt, Gaza ist eine Immobiliengoldgrube. Also das ist ja schon so ein bisschen, dieser Plan ist ja jetzt rauszuhören. Und auch, dass Smotrich eben sagt, unsere Reaktion auf die Anerkennung Palästinas wird sein, das Westjordanland zu 82% zu annektieren. Und wenn das passiert, dann wird Merz, glaube ich, da bin ich ziemlich sicher, diese individuellen Sanktionen unterstützen.
Also, war sicher nicht das letzte Mal, dass wir über das Thema gesprochen haben. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.